Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
ein Journalist und Autor, der ist heute zum ersten Mal bei mir zu Gast und der kommt genau richtig zu diesem Nachrichtentag nach der Stichwahl in Frankreich. Er hat nämlich lange als Korrespondent für RTL und NTV aus Frankreich berichtet, tritt dort nach wie vor als Frankreich-Experte auf. Außerdem schreibt er Bestseller, unter anderem Krimis, die in Frankreich spielen, und er wohnt zeitweise auch in Südfrankreich. Ich sage herzlich willkommen, Alexander Oetker.
Freue mich sehr, hier zu sein, Frau Münkel. Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Herr Oetker, als ich die ersten Eilmeldungen am Abend gesehen habe, die sind so eingetrudelt aufs Handy, war überall ein Wort dabei: Überraschung. Das Linksbündnis der Neuen Volksfront kann nämlich mit den meisten Sitzen im Parlament rechnen. Und dann folgt das Mittellager von Präsident Emmanuel Macron und dann erst der rechtsextreme Rassemblement National von Marine Le Pen. Das war ja in den Umfragen nicht immer das, was vermutet wurde, was erwartet wurde, zum Teil auch. Wie groß war denn Ihre Überraschung über diesen Wahlausgang?
Ja, ich glaube, meine Überraschung war so wie die von allen Beobachtern. Auch die Wahlforscher hatten ja ganz klar gesagt, dass Rassemblement National da als Sieger hervorgeht. Da ging es ja um 230 Sitze zum Teil. Und dann war es ganz anders. Und da muss man halt sagen, hat Macron am Ende doch richtig spekuliert, dass dieser Front Républicain, diese Blockage, die man da gemacht hat gegen die Rechten, am Ende gefruchtet hat. Ich glaube nicht, dass das jetzt alles wahnsinnig viel leichter macht, weil jetzt natürlich gar keine Mehrheiten in Sicht sind und man sehr viel streiten wird. Aber erstmal gab es natürlich diese große Woge der Erleichterung in Europa und auch in Frankreich.
Sie sind, das habe ich gerade noch nicht erwähnt, auch Redakteur oder Autor für den Feinschmecker, das Magazin, für das Sie dann rumreisen und wirklich gute Restaurants testen, unter anderem auch in Frankreich. Haben Sie gestern so mit diesem Hintergrund irgendwie eine gute Flasche Wein aufgemacht oder so?
Ja, ich habe durch die Überraschung tatsächlich in der Tat eine gute Flasche deutschen Riesling aufgemacht, weil ich so wirklich nicht erwartet habe. Und da geht es mir wie allen Kommentatoren in Frankreich. Man hat es gestern auch gesehen um 20 Uhr, als dann die ersten Hochrechnungen da eintrudelten. Und jetzt beginnt aber die echte Arbeit. Denn jetzt merkt man schon, wie sich die Lager voneinander abgrenzen, wie sich die Linke jetzt schon anfängt zu zerfleischen. Also ich glaube, so richtig leicht werden die nächsten Wochen in Frankreich nicht. Und dann kommt ja auch noch Olympia. Und ich glaube, Macron hat gestern auch noch ein Fläschchen aufgemacht.
Wir machen uns hier bislang erstmal nur ein Wasser auf und gehen aber gleich genauer in die Analyse, die hoffentlich unvernebelt stattfinden kann. Wir schalten nämlich gleich auch zu unserer Wahlberichterstatterin. Und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, Herr Oetker. Ich freue mich sehr, dass Sie zuhören, von wo auch immer. Und bin gespannt, was Sie dabei trinken. Mein Gast, der Journalist und Frankreich-Experte Alexander Oetker und ich, wir haben es ja gerade schon kurz angesprochen. Die Wählerinnen und Wähler in Frankreich, die haben anders gewählt, als es in vielen Umfragen erwartet worden war. Der Rassemblement National von Marine Le Pen, der hat zwar die Zahl seiner Abgeordneten von 88 auf etwa 140 erheblich gesteigert, kommt aber nur auf den dritten Platz. Davor liegt auf Platz 2 das Regierungsbündnis von Präsident Emmanuel Macron und an Platz 1 steht die Neue Volksfront, das Linksgrün Wahlbündnis. Da gab es am Abend sehr viele Bilder von jubelnden Menschen auf Frankreichs Marktplätzen. Und wir haben jetzt Anne Reit zugeschaltet. Sie berichtet für uns über die Wahl in Frankreich. Frau Reit, es ist jetzt ein vorläufiges amtliches Endergebnis gemeldet worden, vor einer guten Stunde. Wie genau sieht das denn aus?
Genau, und dieses Ergebnis bestätigt und präzisiert das, was gestern ja die Überraschung des Abends war und was Sie auch schon skizziert haben. Die Neue Volksfront, das linke Bündnis, liegt auf Platz 1 mit 182 Sitzen. Dieses Bündnis aus Kommunisten, Sozialisten, Grünen und Linkspopulisten hatte sich ja erst für diese Wahl neu formiert. Dann kommt das Lager des Präsidenten, Ensemble, mit 168 Sitzen, liegt an Platz 2, wie gesagt, aber hat damit die Mehrheit verloren, die ja ohnehin nur noch relativ war nach der absoluten Mehrheit beim ersten Schwung der ersten Parlamentswahlen für Macron. Und an Platz 3 dann der extrem rechte Rassemblement National mit 143 Sitzen. Und wer jetzt nachrechnet, merkt, da fehlen noch welche bis zu den 577 Sitzen. Die restlichen Sitze verteilen sich auf die Konservativen und auf andere kleinere Lager. Das heißt aber auch, dass keine Gruppierung, kein Block die absolute Mehrheit hat und jetzt sicher regieren kann.
Ja, und Herr Oetker, daran ist die Politik in Frankreich überhaupt gar nicht gewöhnt. Also eigentlich war es fast immer so, dass es eine absolute Mehrheit für ein Bündnis gab. Dann war auch irgendwie klar, wie es dann weitergeht. Das heißt, Frankreich muss jetzt eine Koalitionsregierung bilden und das auch erstmal auf eine Art lernen. Jetzt haben Sie, ich habe es ja schon gesagt, Sie haben lange als Korrespondent berichtet, leben auch zeitweise in Frankreich. Kann Frankreich Koalition?
Naja, so richtig Koalition nach deutschem Vorbild, das wird da jetzt auch in Ansätzen diskutiert, aber eigentlich gibt es dafür in der Fünften Republik keine Übung. Und es könnte eben auch anders sein. Auch Macron hatte jetzt ja in der Assemblée Nationale keine absolute Mehrheit. Er musste sich immer irgendwo Stimmen herholen. Das hat er manchmal bei den Republikanern gemacht, viel seltener bei der Linken. Er hat die Rentenreform damals per Dekret durchgebracht. Der Präsident hat ja eben ganz anders als in Deutschland eine viel stärkere Funktion, eine viel stärkere Machtfülle. Und jetzt ist eben die Frage, ob es eine Kohabitation gibt. Also ob es einen Premierminister gibt, der auf den sich Macron dann einstellen muss und der sich dann eben auch auf den Präsidenten einstellen muss aus dem linken Lager. Für mich völlig undenkbar, dass es Jean-Luc Mélenchon wird, dieser Ultralinke. Oder das ist auch was jetzt gerade seit gestern passiert, dass da schon bei den Républicains angeklopft wird von Macron-Politikern aus der Partei von Emmanuel Macron. Also jetzt wird natürlich nach allen Seiten sondiert. Es wird versucht, dass der Ton ganz gelassen bleibt und dass man ja ein bisschen auch den Präsidenten und seine Anhänger hofiert, um irgendwie an die Regierung zu kommen. Aber wie das jetzt ganz schnell funktionieren soll vor Olympia, das ist mir auch noch nicht so richtig klar.
Frau Reit, es tut sich ja auch tatsächlich personell was. Premierminister Gabriel Attal, der hat am Vormittag seinen Rücktritt eingereicht. Zumindest gab es Meldungen, dass er zu Macron ins Büro gegangen ist. Es heißt aber, dass Macron ihn eventuell sogar vorläufig im Amt belassen könnte. Stichwort Olympia, weil da eben so ein Großprojekt irgendwie jetzt noch ansteht unter anderem. Wie geht es denn da jetzt weiter aus Ihrer Sicht?
Ja, Attal ist tatsächlich beim Büro wohl angekommen und jetzt eilt auch gerade Macron, entscheidet sich Attal erst einmal als Premierminister zu behalten, mit Blick darauf, dass diese Situation absolut unsortiert und neu ist für Frankreich und mit Blick auf die Olympischen Spiele, die ja Ende des Monats beginnen. Also werden im Moment die verschiedenen Szenarien durchdekliniert, die Herr Oetker schon angesprochen hat. Niemand hat die absolute Mehrheit und kann alleine regieren. Aber eine Koalition zeichnet sich auch nicht ab, beziehungsweise ist eine wirkliche gedankliche Herausforderung. Also wenn wir uns den gestrigen Abend nochmal vor Augen rufen, da hat die neue Volksfront sehr schnell die Regierungsbildung für sich reklamiert, will in dieser Woche noch Kandidaten vorschlagen, kann aber nicht alleine stabil regieren, will aber keine Kooperation eingehen und ihr Programm so durchsetzen, wie es geschrieben ist. Also Stichwort Kompromissfindung, überhaupt nicht vorgesehen. Das Präsidentenlager kann sich auch ein Bündnis vorstellen, aber ohne die extreme Linke, findet aber bei den Konservativen zum Beispiel auch keine Partner. Eine Koalition sehe ich im Moment nicht, wie sich die bilden soll. Eine Minderheitsregierung, ja, ist immer in der Gefahr, gestürzt zu werden durch ein Misstrauensvotum. Das hat Macron zwar jetzt in den vergangenen Monaten so praktiziert mit 246 Stimmen bei seinem Lagerensemble. Jetzt hätte eine mögliche Regierung ja noch viel weniger Stimmen. Und dritte Möglichkeit, die ja auch noch als Option auf dem Tisch liegt, aber auch absolut ohne historische Blaupause, wäre so eine Technokratenregierung, wie man sie aus anderen Ländern, aus Italien kennt. Aber auch da müssten andere ja erstmal ihre Machtansprüche fallen lassen. Und was ich ganz interessant finde und wo ich sehr gespannt bin, dass ja die Verfassung vieles offen lässt. Manche Abstände von wann muss ein Premier berufen werden, wann muss eine Regierung zurücktreten und so weiter. Was aber feststeht, ist, dass das Parlament zum ersten Mal am zweiten Donnerstag nach der Wahl zusammenkommt. Das ist der 18. Juli. Und ab dann können die Parlamentarier eben auch Misstrauensvoten einreichen. Das heißt, wenn es bis dahin eine Regierung gibt oder sich abzeichnet, kann die vielleicht auch schon wieder schnell gestürzt werden. Also es ist wirklich, wirklich alles offen.
Ja, es klingt, wenn ich Ihnen so zuhöre, total nach Chaos. Und die Frage dahinter, die jetzt ja auch ganz oft gestellt wird, auch jetzt eben nachdem die Ergebnisse da sind, ist, hat Macron nicht doch einen Fehler gemacht mit dieser Neuwahl? Ich meine, diese Frage wurde vorher auch schon sehr laut gestellt. Aber man könnte ja auch die Lesart umdrehen und sagen, gut, er hat da was gewagt, jetzt ist erstmal Chaos, aber vielleicht ist das auch die Chance, um dann nach dem Chaos gestärkt wieder draus vorzugehen. Sehen Sie das als realistisch an, Herr Oetker?
Naja, also ich glaube jetzt am Ende nach diesem Wahlabend nicht, dass er sich verzockt hat, sondern dass es am Ende schon eine Strategie war, die natürlich im ersten Moment des Schocks der Europawahl im Affekt begonnen hat und die dann aber, also er konnte ja jetzt auch nicht vorhersehen, dass es so ausgeht wie gestern, so wie alle Beobachter dann das nicht vorhersehen konnten, aber ich glaube schon, dass es am Ende eine wie auch immer geartete, moderate Mehrheit gibt. Wer es dann auch immer wird, Anne Reit hat es gerade gesagt, Technokratenregierung gab es noch nie, in Italien gab es ja Mario Draghi dort als Vorbild, aber dass sich eher die moderaten Lager, also die moderaten Linken, die Grünen zum Beispiel und die Sozialisten mit ja Ensemble zusammentun mit einem Premierminister, der dann eben auch für ja ein breites Bündnis steht, ohne diese extreme Linke. Die ist ja so ein bisschen der Sperrkeil und man merkt ja, wie sich die Linke jetzt schon dort zerlegt. Das hat ja gestern schon begonnen, dass eben die Grünen gesagt haben und auch die Sozialisten, dass sie Mélenchon nicht im Matignon, also im Palais des Premierministers sehen und dass La France Insoumise sagt, doch, doch, natürlich, der ist ein super Premierminister. Also da geht es jetzt natürlich schon los mit dem Postengeschacher. Das ist ja auch das, was die Franzosen eigentlich gar nicht mehr wollten. Und deswegen könnte es schon sein, dass es ja irgendwie auch zu einer Mehrheit kommen muss, weil ansonsten wäre die Alternative, dass die Franzosen dann so lange wählen müssen, bis ihnen das Ergebnis gefällt. Und da weiß man ja auch aus Italien, dass das jetzt nicht so wahnsinnig gut funktioniert.
Und die können ja auch erst wieder in einem Jahr wählen. Also auch das steht in der Verfassung. Und für so eine Koalition müssten sich Grüne, Sozialisten und Kommunisten schon arg verbiegen, weil sie so dermaßen gegen die Politik von Macron mobilisiert haben. Also wenn wir an die Proteste gegen die Rentenreform, gegen das Heraufsetzen des Rentenalters denken, dann am Ende so einer Wahl eine Koalition mit eben jedem Lager einzugehen, ich lasse mich gerne überraschen, mir fehlt im Moment noch ein bisschen die Fantasie dazu. Und ich will nochmal aufgreifen, was Sie gesagt haben, er konnte das nicht vorhersehen. Das ist ja genau der Punkt. Und ich finde, er hat sich verzockt. Also ich finde, er ist gerade noch mal mit einem blauen Auge davongekommen, hat mit was anderem gerechnet, vielleicht mit einem stärkeren eigenen Lager in der Mitte, dass der Rassemblement National jetzt nur auf Platz 3 ist, in Anführungszeichen nur, ist nur der Republikanischen Front zu verdanken, hat aber trotzdem die meisten Stimmen in der Geschichte seiner Partei erhalten. Also gewisse Erleichterung teile ich im Zweifel auch, aber ich habe wirklich noch mehr Fragezeichen, als dass sich da Antworten abzeichnen.
Ich wollte auch gar nicht sagen, dass ich wahnsinnig erleichtert bin. Das bin ich nämlich gar nicht, weil ich glaube, dass das jetzt, also wenn sich die jetzt zerlegen, ja, in den nächsten Wochen und Monaten, dann ist es natürlich viel, viel schwerer 2027, weil man diesen republikanischen Block natürlich jetzt schon oft erfolgreich gebaut hat, um die Rechten von der Macht wegzuhalten. Aber das lässt sich ja nicht beliebig oft wiederholen. Und irgendwann sagen die Bürger, wir haben jetzt alles ausprobiert, dann probieren wir jetzt eben mal den RN aus. Also wahnsinnig erleichtert bin ich auch nicht. Ich glaube halt nur am Ende, dass sich diese Hardliner-Positionen, weil eben die Leute ja zur Macht streben und eben auch die moderaten Leute zur Macht, das ist ja auch was, was wir in Deutschland immer wieder sehen, dass dann Hardliner-Positionen schnell abgeräumt werden, dass man dann am Ende irgendeine Kompromisslinie findet, um diese wunderschönen Ministerien in der Pariser Altstadt dann doch besetzen zu dürfen.
Das stimmt wohl, aber einen Gedanken stimme ich Ihnen, also ich stimme Ihnen bei dem Punkt zu, habe aber noch einen Gedanken, dass es natürlich auch schwierig sein wird, in so einer zusammengeschmiedeten Zweckkoalition sich irgendwie mit Richtung 2027, Richtung Präsidentenwahl zu profilieren, ne, und Kandidaten aufzubauen, um dann eben ein attraktives Angebot zu machen, politisches Angebot gegen den Rassemblement National.
Absolut, na, eben auch thematisch, ne? Wenn die Linke jetzt schon sagt, wir wollen auf jeden Fall bei der Rente mit 60 bleiben und Macron ja nicht per Dekret das Rentenalter hochsetzt, um dann jetzt zu würfeln, wie dann jetzt die Endrente für die Franzosen ist. Klar, da gibt es ganz viele Punkte, wo es kein richtiges Zusammengehen gibt und deswegen ist halt, glaube ich, auch meine negative Sicht darauf, dass sich das schon zerlegen wird.
Bleibt auf jeden Fall spannend. Wir bleiben da natürlich dran und ich sage vielen Dank an dieser Stelle an meinen Gast hier im Studio, an den Frankreich-Experten Alexander Oetker und vielen Dank an unsere Frankreich-Berichterstatterin Anne Reit. Alexander Oetker ist mein Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Journalist und Frankreich-Experte für RTL und NTV. Und ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, er besucht außerdem regelmäßig französische Restaurants, um darüber im Magazin Der Feinschmecker zu berichten. Ihr Titel ist auch tatsächlich Genussredakteur. Ist das richtig? Oder Genusskorrespondent?
Oh Gott, nein.
Nein?
Ich bin einfach nur der Frankreich-Korrespondent, Genuss-Korrespondent. Das ist schön, nee, das bin ich nur zu Hause. Zu Hause bin ich der Genuss-Korrespondent.
Okay, und vielleicht kurz hier im Studio. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Und Sie machen aber nicht nur das, Sie schreiben auch Bücher, unter anderem Krimis, die in Frankreich spielen und leben zeitweise auch in einem kleinen Dorf an der Atlantikküste. Und deshalb, Herr Oetker, interessiert mich natürlich, wie Sie die Menschen vor Ort wahrnehmen. Wir haben jetzt gerade über die Wahl gesprochen und eher so einen analytischen Blick eingenommen. Aber ich habe mal auf die Karte geschaut. Da, wo Sie wohnen, am Atlantik, hat tatsächlich das Bündnis Ensemble von Emmanuel Macron in vielen Wahlkreisen die meisten Stimmen geholt. Also im Südwesten von Frankreich. Der Rassemblement National dagegen, der ist ja dann eher in Südfrankreich rund um die Côte d'Azur sehr stark. Was hören Sie denn von den Menschen in Frankreich, wenn Sie da unterwegs sind? Also wenn wir jetzt erstmal beim Atlantik bleiben, da, wo Sie auch heimisch sind.
Es ist ganz unterschiedlich. In der Tat, ich habe auch gestern natürlich ganz angstvoll in meinem Dorf geschaut. In der Tat, da hat auch Ensemble 60% der Stimmen geholt. Ich glaube, was allen gemein ist im ländlichen Frankreich, das ist aber auch keine wahnsinnig neue Entwicklung, ist dieser absolut misstrauische Blick auf die Eliten und auf die Politik in Paris. Also nicht nur auf die Politik. Also wenn vor Ihnen im Dorf ein Pariser Auto fährt, das erkennt man ja an der 75 im Kennzeichen, dann wird doppelt so laut gehupt wie bei jedem anderen, weil die Pariser nerven irgendwie alle. Und das manifestiert sich natürlich in diesem Blick auf Macron, der so der Start-up-Präsident ist, der Frankreich modernisieren wollte und modernisiert hat ja auch in Teilen. Aber da sagen die Leute in der Bar natürlich, na, was haben wir denn davon? Also wir sind ja nicht Start-up. Wir wollen, dass die Agrarsubventionen weiter fließen. Wir wollen, dass die Preise nicht explodieren, was sie bei Lebensmitteln genau wie in Deutschland getan haben. Und bei Lebensmitteln sind die Franzosen, das können Sie mir aber glauben, wirklich sehr, sehr empfindlich, weil natürlich wirklich jeder kocht, jeder kennt die Preise für Lebensmittel, außer eben die abgehobenen Eliten in Paris, so sagen es die Leute denn dann. Und wenn man sich das Kabinett von Macron anguckt, dann sind es natürlich alles junge Männer, die sich sehr, sehr ähnlich sehen. Also Gabriel Attal, dieser jüngste Premierminister aller Zeiten, geschniegelt und gestriegelt, immer im Maßanzug. Das sind natürlich Leute, die sind für die Leute im Limousin oder bei mir in der Aquitaine ja so weit weg. Und die treffen Entscheidungen, die so weit weg sind. Und das war, glaube ich, was, wo Marine Le Pen von den Leuten auch einfach anders gesehen wird. Die war lange eine alleinerziehende Mutter. Die hat sich gegen ihren Vater zur Wehr gesetzt. Die hat da eine Partei aufgebaut, hat sich von vielen radikalen Positionen entfernt, also diese ganzen krassen Positionen wie EU-Austritt und Frexit und so weiter. Und die, so sehen es die Leute in der Bar an der Ecke, die kümmert sich um uns. Ob das dann am Ende wirklich so ist, ob die Vorschläge finanzierbar sind, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und dann kommt natürlich in Frankreich, also in Deutschland ist ja dieses Unsicherheitsgefühl, von dem die AfD so profitiert, ja einfach dieses Unsicherheitsgefühl seit 2015. In Frankreich ist es ja eine ganz andere Situation,
also
weil die Einwanderer ja seit Generationen da sind. Da waren es die Terroranschläge von 2015, all die Terroranschläge, die es seither gab und natürlich die große Kriminalität, die man ganz alltäglich hat, wo die Leute auch sagen, unser Land ist nicht mehr wie dieses gute alte Frankreich mit Kirche, Boulangerie und wo man mit dem Baguette unterm Arm und der Baskenmütze, gibt's bei mir im Dorf auch noch, aber dieses französische Bild von das ist natürlich was, was die Leute nicht verändert sehen wollen. Und so erklärt sich sicher auch der Erfolg des RN. Man muss es sagen, Anne Reit hat es gerade gesagt, 40% mehr Sitze als bei der letzten Wahl der Assemblée. Das ist schon nicht wenig. Und ob diese republikanische Front nicht dann wirklich eines Tages bröckelt, 2027 vielleicht, das ist in der Tat nicht ausgemacht. Da entscheidet jetzt ganz viel drüber die nächsten Monate.
Jetzt finde ich ganz spannend, was Sie über diese Politikverdrossenheit sagen. Also ich habe da auch ganz, ganz viel drüber gelesen, auch im Vorfeld der Wahl. Es gab zum Beispiel eine Reportage in der Zeit, da ging es um eine Kandidatin des linksgrünen Bündnisses, nur 30 Kilometer von Paris entfernt. Die hatte total die Probleme, dass Leute überhaupt an der Tür mit ihr reden wollten, weil sie halt gesagt haben, kein Bock mehr auf Politik, ich gehe nicht wählen. Jetzt hat das aber ja offensichtlich doch geklappt, dass diese Mobilisierung funktioniert hat. Also die Wahlbeteiligung war ja wirklich die höchste seit Jahrzehnten. Und das Ergebnis, wir haben schon gesagt, war überraschend, weil dann doch eben das linksgrüne Bündnis die meisten Stimmen geholt hat, die meisten Wahlkreise für sich entschieden hat. Also ist ja da doch offensichtlich noch so ein Potenzial da von Menschen, die wachrüttelbar sind und die jetzt aufgewacht sind. Wie erklären Sie sich das?
Ich erlebe eher eine Elitenverdrossenheit. Ich erlebe gar nicht so richtig Politikverdrossenheit, weil wenn Sie in der Bar sitzen, reden alle über Politik. Alle lesen Zeitungen, alle kennen sich gut aus. Also als ich als Journalist in Berlin Straßenumfragen gemacht habe, kommt sehr viel und Stottern bei raus. In Paris gibt es immer gestochene Sätze von jedem. Jeder kennt sich aus, jeder beschäftigt sich mit Politik. Es ist wirklich eher dieses Gefühl von Elitenverdrossenheit. Und das sieht man ja eben auch an der Wahlbeteiligung schon in der ersten Runde. Also jetzt war ja nicht so, dass die gute Wahlbeteiligung die Rechten verhindert hat. In der ersten Runde haben die Rechten ja sogar gewonnen. Und man muss wissen, es gibt keine Briefwahl in Frankreich. Also man muss wirklich an dem Sonntag dahin gehen. Also was hätten wir denn in Deutschland für eine Wahlbeteiligung ohne Briefwahl? 35%. Da müssen alle hin. Es gibt jetzt neu die Chance, eine Vollmacht abzugeben und seine Stimme von jemand anders abgeben zu lassen. Aber es ist trotzdem wirklich ja schon ein Demokratiefest gewesen. Und jetzt muss die Demokratie eben ihres tun, um daraus irgendwie eine Regierung zu bilden.
Alexander Oetker ist mein Gast. Er ist Journalist und Autor und war lange Frankreich-Korrespondent für RTL und NTV. Und ich freue mich sehr, dass Sie, Herr Oetker, bei Ihrem ersten Besuch hier bei mir in der Sendung direkt einen Überraschungsgast mitbringen. Hier blinkt schon die Telefonleitung. Und bevor ich da reinhöre, noch eine kurze Frage an Sie, Herr Oetker, damit ich so ein bisschen einordnen kann. Ich habe ja schon gesagt, Sie sind beruflich in einigen Bereichen unterwegs. Sie sind Frankreich-Experte, waren Frankreich-Korrespondent. Sie sind Restaurantkritiker, also in guten Restaurants unterwegs. Und Sie sind Bestseller-Autor, schreiben Krimis, schreiben Liebesromane. Kommt der Überraschungsgast aus einem dieser drei Bereiche?
Der war mit mir in Paris auf jeden Fall, aber macht jetzt was ganz anderes, was uns aber in Deutschland dieses Jahr sehr beschäftigt.
Okay, ich bin gespannt. Dann höre ich mal in die Leitung rein. Hallo, hier ist Jana Münke von Deutschlandfunk Kultur. Wer ist denn da?
Hallo, Frau Münke. Adrian Arnold auf der gegenüberliegenden Seite.
Auf der gegenüberliegenden Seite? Wie kann ich das verstehen? Also nicht Paris?
Rein geografisch, nein. Ich bin zurzeit in der Schweiz.
Verstehe. Also quasi einmal über den Berg rüber sozusagen, das wollten Sie sagen.
Richtig, genau.
Da sage ich herzlich willkommen. Und Herr Oetker, Sie müssen mir vielleicht helfen. Warum haben Sie Herrn, sagen Sie noch mal kurz Ihren Namen, ich habe es akustisch nicht ganz verstanden.
Adrian Arnold.
Adrian Arnold, vielen Dank. Warum haben Sie Herrn Arnold eingeladen?
Na, wir waren zusammen Korrespondenten in Paris, er für Schweizer Fernsehen, ich für NTV. Und jetzt haben wir beide die Seiten gewechselt. Ich schreibe Bücher, er macht Sommermärchen. Er ist der Kommunikationsdirektor des Schweizer Fußballverbandes und ist gestern nach diesem unglaublich unfairen, verlorenen Spiel im Elfmeterschießen gegen England zusammen mit der Mannschaft zurück in die Schweiz gereist. Und dort wurden die wirklich frenetisch empfangen, weil ich glaube, es gab wirklich keine Nationalmannschaft, die so einen Sympathiefaktor hatte dieses Jahr wie die Schweiz. Und deswegen dachte ich, Adrian, ist das schon schön, dass wir nochmal fragen wollen, wie es so sich angefühlt hat.
Ja, wie war's? Also erstmal mein Beileid, aber wie war's?
Ja, also es waren sehr gemischte Gefühle. Zuerst einfach wirklich diese Leere, diese Traurigkeit, diese Trauer nach dem Ausscheiden, nach dem bitteren Aus. So ein abruptes Ende. Alle waren euphorisch im Team. Wir haben es auch aus der Schweiz gespürt. Die Fans, die nach Deutschland gekommen sind, zu Zehntausenden. Und dann dieser letzte Schuss und dann macht es einfach rupp und alles ist vorbei. Und am nächsten Tag aber dann die Rückkehr in die Schweiz. Das war so ein bisschen wie, ja, sagen wir mal, Balsam auf diese Wunden, auf diese tiefe Wunde, die da bei jedem noch irgendwie offen war und offen ist. Und es war schon sehr schön, als wir mit dem Bus in Zürich eingefahren sind, schon auf den Straßen, auf den Gehwegen haben uns die Leute zugewunken, haben die Welle gemacht, die Autos haben gehupt und es waren tausende Leute in Zürich auf dem Europaplatz, wo wir empfangen wurden, frenetisch empfangen. Und es tut dann schon gut, wenn man sieht, dass man mit Fußballspielen, mit einem Turnier in Deutschland, die Menschen im eigenen Land so sehr bewegen und euphorisieren kann und auch glücklich machen kann, selbst wenn man eben bitter ausscheidet. Das ist ein sehr schönes Gefühl.
Gibt es dann Bußgeld, wenn man in der Schweiz hupt, dann wahrscheinlich? Nee. Aber
dieser Zeit.
Dieser Sympathiefaktor war unfassbar, wie dann am Ende sogar die englische Mannschaft, ich glaube, denen tat es auch allen leid, ne? Und wie die Akanji alle in den Arm genommen haben, der den entscheidenden ersten Elfer verschossen hat. Es war schon einfach so Gänsehaut.
Ja, einfach bitter. Und ich meine, Manu ist so ein toller Kerl auch, ein liebenswürdiger Kerl. Er hat ein großartiges Turnier gespielt und eben, aber es ist ja sehr oft in den Turnieren so, dass dann genau diese Spieler zum Schluss noch die Geschichte schreiben müssen, die dann eben nicht so toll ist. Genau.
Jetzt beschäftigt mich total, dass Sie gesagt haben, dass Sie so frenetisch empfangen wurden. Also jetzt ist Fußball natürlich ein Sport, der Emotionen auslöst. Und ich packe jetzt mal meine Schweiz-Klischees aus. Bitte sehen Sie mir das nach. Aber ich habe immer den Eindruck, wenn ich dort gewesen bin, dass Menschen doch eher länger brauchen, um so richtig aus sich rauszugehen und um so wirklich Emotionen zu zeigen. Ist das so oder habe ich da ein verqueres Bild?
Nee, das ist so und eben umso schöner ist es, wenn es eben dann einem Team gelingt, unserer Nationalmannschaft gelingt, genau diese Menschen, die sonst eher zurückhaltend sind, in solche Zustände zu versetzen. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wie sie gespielt haben oder wie wir gespielt haben, leidenschaftlich, mit viel Mut, mit viel Präzision, ja, alles Attribute, die eben die Menschen im Herzen berühren. Und genau das war es, dass dann eben auch diese Gefühlsströme ausgelöst hat. Und umso mehr und umso toller ist es dann eben, wenn man sieht, dass man Leute, die sonst nicht so immer so schnell begeisterungsfähig oder euphorisiert sind, dass man das dann eben schafft.
Wie war denn das Turnier für dich? War es gut organisiert? Also wie war es denn für wie haben sich die Deutschen als Gastgeber geschlagen? Eine Woche haben wir noch.
Ja, also sehr gut. Wir waren ja in Stuttgart, waren wir in Degerloch, waren wir zu Hause, hatten wir unser Basecamp. Wir wurden dort extrem herzlich empfangen. Es waren viele Leute immer rund ums Hotel auch, sehr freundlich, sehr herzlich. Das war ganz toll. Also wir haben Deutschland als tollen Gastgeber gespürt. In der Organisation, da gab es so ein paar kleinere Mängel, also zum Beispiel die Hotels, die ausgewählt wurden dann an Spieltagen, das war nicht alles perfekt. Da ist natürlich auch die UEFA mit im Lied. Aber wir haben gute Erfahrungen mit der Deutschen Bahn gemacht. Wir sind ja auch Europameister oder wir sind zumindest Europameister im Bahnfahren. Wir haben uns entschieden, die Mehrheit der Wege zu den Spielen mit dem Zug zu bestreiten. Und das war wirklich eine schöne Erfahrung. Wir wurden super betreut. Die Züge waren mehrheitlich pünktlich. Also das war eine schöne Erfahrung für uns alle. Es hat auch richtig Spaß gemacht, Bahn zu fahren, nicht zu fliegen, selbst auf Strecken, die vielleicht ein bisschen länger sind. War auch für das Mannschaftsgefüge sehr toll und für den Teamzusammenhalt.
Jetzt interessiert mich noch Ihre Meinung zu einem Vorfall. Hier in Deutschland wird ja gerade viel diskutiert um den mit den Tränen ringenden Julian Nagelsmann nach dem Ausscheiden. Und Sie sind jetzt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Kommunikationsdirektor der Schweizer Mannschaft. Ist das eine Kommunikationsart, weil jetzt hier ganz viel drüber geredet wird, dass das eine was Neues ist, dass ein Trainer weint vor der Kamera? Also ist das was einem Kommunikationsdirektor entgegenkommt? Also haben Sie da mit Ihrem Kommunikationsherz gesagt, oh, sowas brauche ich auch, einen weinenden Trainer?
Oder darf das nur Ronaldo?
Nee, also schauen Sie, alles was echt ist, funktioniert. Und alles was echt ist, kommt bei den Leuten an, geht in die Herzen. Und das war bei Julian Nagelsmann sicher so. Er war einfach traurig. Und ich meine, warum sollen Trainer das auch nicht den Menschen im Land zeigen, die mitfiebern? Ich finde das großartig. Emotionen, Gefühle gehören zum Fußball dazu. Und die soll und die darf man auch zeigen.
Dann sage ich vielen Dank, Alexander Oetker, dass Sie einen Überraschungsgast mitgebracht haben. Und ich mache jetzt mal kurz hier meinen Zettel auf, damit ich jetzt auch den Namen richtig aussprechen kann. Der wird von der Redaktion immer geschrieben. Ich sage vielen Dank, Adrian Arnold. Sie waren früher auch Korrespondent in Paris für Schweizer Fernsehen und Sie sind heute Kommunikationsdirektor des Schweizer Fußballverbands, Pressesprecher und kommen gerade von der EM in Deutschland zurück mit einem, ich habe so rausgehört, einem lachenden und einem weinenden Auge.
Genau, richtig. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Salut, mein Lieber.
Tschüss, mein Lieber. Bye.
Ade. Tschüss.
Bye, bye.
Der Journalist, Kolumnist und Autor Alexander Oetker ist mein Gast hier heute. Wir sortieren gemeinsam das, was heute wichtig ist. Seit dem 1. Juli hat Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft inne und seitdem ist der ungarische Regierungschef Viktor Orban international auf einer selbst erklärten Friedensmission unterwegs. Und da muss ich die Anführungszeichen, glaube ich, nochmal extra betonen, denn er ist da nicht im offiziellen Auftrag der Europäischen Union am Start und war aber eben zuerst in Kiew, hat dann Putin in Moskau getroffen. Das hat schon zu großen Diskussionen geführt und jetzt ist er, so schreibt er es auf dem Kurznachrichtendienst X, bei der Friedensmission 3.0 angekommen. Heute Nacht ist er nämlich überraschend in China eingetroffen. Eine Kollegin hat heute Morgen in unserer Sitzung rausgehauen, tja, da ist Orban jetzt wohl auf Pressetour für Diktatoren. Stimmen Sie dieser Aussage zu, Herr Oetker?
Naja, ich bin eher gespannt, ob dann aus Friedensmission 3.0 dann noch 4 und 5.0 wird. Dann ist er ja wahrscheinlich irgendwann Frequent Flyer. Es ist schon bemerkenswert, wie das abläuft, weil es natürlich eine Show der Eitelkeiten ist. Also Orban hat jetzt die Ratspräsidentschaft, den Vorsitz übernommen und man weiß ja, wie der zu Brüssel und zu Ursula von der Leyen und allen steht. Also es ist ja wirklich ein tief empfundener Hass, der beiderseitig ist. Auf der anderen Seite, Donald Trump ist sein größtes Vorbild. Make America great again, jetzt make Europe great again. Und das muss man bei allem, was man an Trump zu kritisieren hat, ja schon sagen. Er ist immer dahin gegangen, auch wo es weh tut, zu Menschen, mit denen niemand anders mehr Gespräche geführt hat. Ich erinnere an diese Nordkorea-Bilder, die irgendwie so wahnsinnig merkwürdig aussahen für das westliche Auge. Und Orban versucht es zumindest mal. Also es gibt jetzt Gespräche wieder mit jemandem, der Putin ja sehr mag und ihm nahesteht. Also vielleicht ist das ein, wenn auch absurder Weg, aber es ist natürlich am Ende eine absolute Show der Eitelkeiten zuerst mal. Und es ist auch ein, ja, ein, ich zeig's euch jetzt mal richtig in Brüssel.
Jetzt hat Orban auch ganz Konkretes schon bekannt, so was unter anderem so besprochen wurde. Er hat China als stabilisierende Kraft in globalen Turbulenzen bezeichnet und die konstruktiven und wichtigen Friedensinitiativen gelobt. Da ist es, glaube ich, dann doch aber wichtig zu sagen, okay, das ist dann zwar ein Gesprächskanal, aber einer, wo auch ganz schön viel an Fakten vorbeigeredet wird.
Na klar, da geht es natürlich ganz viel um Geld, auch dass Orban jetzt natürlich seinen Ungarn nochmal präsentieren will. Aber klar, China hat sich nicht mehr so deutlich zu Russland positioniert, wie das ganz am Anfang des Krieges war. Ich glaube schon, dass China kein Interesse hat an diesem, das ist den total, also es ist halt was Wirtschaftsschädigendes natürlich, dieser Krieg in der Ukraine. Und allein deswegen wollen die Chinesen das nicht mehr. Aber natürlich gibt's da keine echte Friedensbemühung. Also allein das. Aber ja, Orban sucht jetzt das Gespräch. Aber es ist schon, ja, eine Show der Eitelkeiten, wie gesagt.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ist gerade in Alaska unterwegs bei einem NATO-Manöver und er wird dann von dort weiterreisen nach Washington. Da beginnt morgen der NATO-Gipfel. Und am Rande dieses NATO-Manövers in Alaska hat Pistorius auch auf den Kompromiss für den Staatshaushalt der Bundesregierung vom Freitag reagiert. Dieser Kompromiss sieht nämlich vor, dass Pistorius viel weniger Geld zur Verfügung bekommt, als er eigentlich gefordert hatte. Er hatte einen Bedarf angemeldet von rund 58 Milliarden Euro. Und der Kompromiss sieht jetzt aber nur noch rund 53 Milliarden Euro vor. Und bis zum Jahr 2028, heißt es, soll der Wehretat dann aber auf rund 80 Milliarden Euro anwachsen. Und Pistorius sagt, ja, ich habe da deutlich weniger bekommen, als ich angemeldet habe. Das ist ärgerlich für mich, weil ich bestimmte Dinge dann nicht in der Geschwindigkeit anstoßen kann, wie es Zeitenwende und Bedrohungslage erforderlich machen. Ich möchte darüber sprechen mit meinem Gast, mit Alexander Oetker. Er ist Frankreich-Experte, Journalist, Kolumnist und Autor. Und Herr Oetker, das klingt jetzt, ja, ehrlich, aber auch beunruhigend.
Ja, es klingt halt einfach so wie Haushaltsverhandlungen, ne? Aber es ist schon dafür, was vorher angekündigt war und dass man jetzt auf 2% des Haushalts kommen will, wie das ja alle fordern und die NATO es auch fordert. 6 Milliarden wollte er, 1,2 mehr hat er bekommen. Also das ist schon, ja, es ist genau das. Es ist natürlich auch besorgniserregend in einer Zeit, wir haben gerade über Putin gesprochen und über China und über all das. Es müsste mehr sein. Und da frage ich mich halt auch so ein bisschen, wo da der Kommunikationsdirektor ist, der denn die deutsche Bundesregierung berät. Denn jetzt hatten wir schon wieder Nachtsitzungen und wir hatten elendig lange Verhandlungen, die sich wochenlang hingezogen haben, aus denen wenig nach draußen gedrungen ist. Und dann haben wir das, so ein Kleckerchen für den Verteidigungsetat. Wir reden seit wie vielen Jahren über eine Kindergrundsicherung, Frau Münkel? Und was kriegen wir jetzt? 5 Euro mehr Kindergeld. Und es ist halt alles einfach, es wird elendig lang gestritten und es ist so bräsig am Ende und es sind immer ganz kleine Trippelschritte. Es ist wirklich für mich die zu wenig Koalition, weil man ja auch gar nicht wissen kann, wie soll sich dieses Land verändern und fit machen mit dieser Infrastruktur und mit all den Problemen.
Obwohl man ja der Bundesregierung auch zugutehalten muss, dass sie jetzt nicht mit diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil gerechnet hatte, das eben wirklich da einen Riegel vorschiebt und das eben sagt, Leute, Schuldenbremse ist Schuldenbremse und ihr könnt jetzt nicht hier irgendwelche Sondertöpfe aufmachen und einfach mal noch irgendwo Geld herzaubern. Und dafür, so habe ich es zumindest wahrgenommen, war dann dieser Kompromiss sogar eigentlich ein bisschen teurer, als ich es erwartet hatte oder eben ein bisschen smoother dann doch, weil ja irgendwie auch schon Stimmen da waren, die gesagt haben, oh, wir können die Sommerpause nicht machen, weil da irgendwie weiterverhandelt werden muss.
Ja, aber da muss man natürlich kommunikativ aufpassen. Also man kann da nicht wie so einen japanischen großen Gong schlagen und sagen, Zeitenwende und alles wird sich ändern und wir werden alle Kinder aus der Armut holen und wir machen das und das. Und am Ende bleibt ein kleines Puff übrig. Und das ist halt einfach, es weckt halt Erwartungen, die dann nicht erfüllt werden. Und das manifestiert halt das Bild vieler Deutscher, die sagen, ei, wir werden aber echt schlecht regiert.
Alexander Oetker hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für Ihren Besuch, für Ihre Gedanken und für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen, es war richtig schön bei Ihnen. Dankeschön.